Entscheidend ist, ob ich diese 5.000 Euro in die Sondertilgung packe oder vielleicht an den Kapitalmarkt gebe, ist auch dein aktueller Zins. Dann hast du halt nicht nur die Anlageklasse Immobilien, wo du für dich einen Wertzuwachs hast, sondern du nutzt auch diese Chance am Kapitalmarkt. Und das, finde ich, ist total wichtig. Du vermeidest halt ein Klumpenrisiko.
Dieser Podcast wird unterstützt von unserem Partner Comdirect.
Hallo und herzlich willkommen im Finanzhelden-Podcast Schwungmasse. Mein Name ist Alicia und ich freue mich auf die heutige Wissensfolge mit unserer Leitung und Expertin Svetlana. Wir werden über Kredite und das parallele Investieren am Kapitalmarkt sprechen, Vor- und Nachteile benennen, Aspekte zur Entscheidungsfindung kennenlernen und Erfahrungswerte aus der Community teilen. Liebe Svetlana, ich freue mich auf unser Gespräch.
Hallo Alicia, na, ich freue mich auch.
Erste Frage, Kredit tilgen und dann erst investieren. Was sind Vor- bzw. Nachteile?
Ja, also ein Vorteil ist auf jeden Fall, du hast eine schnellere Reduzierung deiner Fixkosten, ne, wenn du deinen Kredit so schnell wie möglich tilgst. Das bietet dir danach dann eine höhere finanzielle Flexibilität. Du hast als nächsten Vorteil auch das Thema der Risikominimierung, ne, weil du trägst halt keinen Schuldenberg mehr mit dir rum. Und gerade vielleicht bei einer Immobilienfinanzierung bist du auch weniger abhängig vom Folgezins, ne? Diese Abhängigkeit minimierst du in dem Fall und hast im Zweifel vielleicht auch eine geringere Zinsleistung über deinen gesamten Finanzierungszeitraum. Das ist ein Vorteil. Aber auch das Thema ist eher so ein psychischer Vorteil, würde ich jetzt mal sagen, und zwar die Minimierung deiner psychischen Belastung. Viele Personen fühlen sich ja gerade mit einem hohen Kredit sehr unwohl. Nehmen wir mal das Thema Immobilienfinanzierung. So sicherheitsorientiertes Denken ist bei uns in Deutschland ja wirklich noch sehr, sehr verbreitet. Und die fühlen sich dann einfach wohler, so schneller auch dieser Betrag abgezahlt ist. Und da können wir ja auch mal ein Beispiel machen, dass es sich wirklich zum Teil auch wirklich lohnen kann. Also angenommen, du nimmst 400.000 Euro auf für eine Immobilienfinanzierung und würdest jedes Jahr 5.000 Euro Sondertilgen. So, das machst du. Und dann hast du über 10 Jahre, sind es ja schon 50.000 Euro Sondertilgung, wenn du dir das so anschaust. Und das minimiert natürlich nachher auch deinen Folgebetrag sozusagen. Also deswegen ist es schon ein gutes Instrument und auch ein gern gewähltes Instrument. Aber sonst ein anderer Vorteil ist wirklich einfach auch, dass du eben diesen geringeren Betrag hast, der weiter finanziert werden muss, wenn du sondertilgst. Wie hier eben in dem Fall sind das eben 50.000 Euro. Und je geringer auf dein Betrag ist, den du folgefinanzierst, umso günstiger fällt auch dein Zins aus. Ja, also hast du auch da eine ganz gute Ersparnis. Aber es gibt natürlich auch Nachteile. Also kommen wir mal auf die andere Seite der Medaille. Ich finde, ein wesentlicher Nachteil ist das Thema, du verpasst die Rendite am Kapitalmarkt, wenn du jetzt nur sondertilgst. Und ja, das sollte jede Person für sich entsprechend überlegen, aber das ist etwas, worüber man immer mal nachdenken sollte. Es ist auch zu überlegen und entscheidend, also muss man so sagen, entscheidend ist, ob ich diese 5.000 Euro in die Sondertilgung packe oder vielleicht an den Kapitalmarkt gebe, ist auch dein aktueller Zins. Also hast du noch einen Restzins vielleicht von 10 Jahren und du bist noch bei 1,5 oder 2%, ja, und hast noch sehr günstig finanziert, könnte natürlich vielleicht eher eine Investition des freien Kapitals sich am Kapitalmarkt lohnen, ja, weil nehmen wir es jetzt mal, diese 5.000 Euro und das machst du über die 10 Jahre, wie wir es eben schon hatten, und du erwirtschaftest am Kapitalmarkt eine durchschnittliche Rendite in den 10 Jahren von um die 6%, ja, hast du nach den 10 Jahren schon um die 59.000 Euro Eigenkapital. Damit kannst du ja dann auch, na, brauchst du halt A, weniger Folgefinanzieren und hast eben 9.000 Euro mehr, ja, was du nochmal wieder nutzen kannst, was natürlich deine Kreditsumme reduziert. Also von da ist das Thema Kapitalmarkt, glaube ich, somit das Wichtigste. Wichtig ist auch hier aber zu beachten, finanzierst du für 5,5% oder mehr, musst du dir das wirklich gut ausrechnen. Und es ist auch immer eine persönliche Entscheidung. Und ein weiterer Nachteil wäre sonst vielleicht auch, du hast eben eine kurze Laufzeit der Investitionen. Also wir haben jetzt mit 10 Jahren am Kapitalmarkt gerechnet. Das kann gut laufen. Es kann aber auch, die Vola ist hier entscheidend, also ne, die Schwankungen sozusagen des Kapitalmarkts, die kann eben keiner vorhersehen. Und wenn du es eben konkret wirklich nach 10 Jahren brauchst, musst du halt wirklich schon zwischendurch immer schauen, weil du weißt ja nicht, wie zu dem Zeitpunkt der Markt steht und die Gefahr läufst du natürlich auch, dass du vielleicht mit Verlust verkaufst. Dessen sollte man sich dann aber auch bewusst sein. Also diese Investition sollte immer zu einer Person passen, sollte immer zum eigenen Risikoprofil passen. Und ich sage ja mal ganz wichtig, du musst mit dieser Entscheidung auch schlafen können.
Ja, absolut. Und du hast jetzt eigentlich schon die Folgefrage mit beantwortet, also Kredit tilgen und parallel investieren. Vorteile, Rendite am Kapitalmarkt mitnehmen, Nachteil bzw. Risiko, wir sind auch da vom Umfeld abhängig und können nicht vorhersehen, wie das so funktioniert und ob die Volatilität auf unserer Seite ist, wenn wir dann das Geld brauchen. Magst du da nochmal einen kurzen Überblick geben?
Genau, du hast es ja schon ganz schön zusammengefasst. Es gibt genau zu dem Thema Kredit tilgen und parallel investieren, finde ich auch zwei Vorteile, dessen man sich auch bewusst sein sollte. Und die finde ich, die in meinen Augen schon gut wiegen. Und zwar zum einen ist es so, du diversifizierst besser. Das heißt, du hast eine viel breitere Risikostreuung. Du gehst halt auf mehrere Anlageklassen. Und nehmen wir nochmal unser Beispiel von der Immobilienfinanzierung. Dann hast du halt nicht nur die Anlageklasse Immobilien, wo du für dich einen Wertzuwachs hast, sondern du nutzt auch diese Chance am Kapitalmarkt. Und das, finde ich, ist total wichtig. Du vermeidest halt ein Klumpenrisiko, ne? Du verteilst das auf unterschiedliche Assetklassen. Und das ist in dem Fall ganz, ganz wichtig. Und auch, bist du Neuling an der Börse, ja, baust du ein Erfahrungskonto auf, und zwar indem du in verschiedene Anlageklassen einzahlst, weil Immobilienfinanzierung, nehmen wir es mal so, geht ja oft über mindestens 20 Jahre. Und wenn du in der gesamten Zeit gar nicht sozusagen am Kapitalmarkt investiert bist, nimmst du dir diese Lernzeit auch, weil es braucht ja auch erstmal ein Gefühl, sich auch wirklich als, ich sage jetzt mal, als Börsianerin, ja, so ein bisschen dort auszukennen, sich an dieses Gefühl zu gewöhnen, genauso wie es eben bei einer Immobilienfinanzierung auch ist, wie wir es sagten. Da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Nach 1 bis 2 Jahren Immobilienfinanzierung lebt es sich mit dem Schuldenberg, aber ich weiß, dass die ersten Monate für viele eine kritische psychische Situation ist. Und genau dieses Erfahrungskonto, auch auf dem Kapitalmarkt oder am Kapitalmarkt investiert zu sein, finde ich, ist enorm wichtig. Und deswegen kann ich jetzt so aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Ich selbst habe beides gemacht. Das war mir auch total wichtig, dass ich diese breite Streuung hatte und von beiden auch profitieren konnte. So, und für mich somit eine gute Mischkalkulation gemacht habe. Es muss ja nicht dann der gesamte 5.000 Euro Sondertilgungsbetrag sein. Es könnte ja auch ein kleinerer Betrag sein, wo es das man auch während einer langen Finanzierungsdauer schaut, wie kann ich noch andere gut laufende Assetklassen für mich nutzen, sozusagen, um danach ja wesentlich stärker vielleicht daran partizipieren zu können, weil ich habe dann einen höheren, freieren Betrag, habe ja mehr Flexibilität, sobald mein großer Kreditbetrag abgezahlt ist, und könnte das natürlich dann anders nutzen. Aber was man auch immer sagen muss, es ist auch ein bisschen Zeitaufwand, gehört natürlich, wenn du am Kapitalmarkt noch investiert bist, auch dazu. Du musst einmal vielleicht ein bisschen Markt beobachten, wie läuft es, du musst dir ein paar Überlegungen machen, worin möchte ich investiert sein, du musst natürlich auch das Wissen dafür aufbauen, so. Und im Zweifel ist das Kapital vielleicht gebunden für eine Nachfinanzierung, falls die Marktlage eben nicht so gut ist. Aber in Summe ist es, finde ich, ein wertvoller Gedanke, den mal für sich zu challengen.
Und wie du auch gesagt hast, es gibt hier nicht entweder oder, also nur den Kredit mit meiner monatlichen Rate abbezahlen und alles, was ich an weiteren Gesparten übrig habe, muss investiert werden, sondern man kann auch die Kombination machen und Sondertilgen und aber auch investieren.
Yes.
Welche Aspekte, wie jetzt beispielsweise auch mein Alter oder auch die Bindung sowohl an den Kredit als auch vielleicht an die Börse, spielen bei der Entscheidungsfindung noch eine Rolle?
Also da finde ich, da gibt es ein paar, und du hast einen wichtigen Aspekt gerade schon genannt. Ich finde, es ist einmal das Alter, fangen wir damit mal an. Je jünger du bist, ne, umso längere Kreditlaufzeiten kannst du eingehen. Ja, weil du hast auch, wenn du jünger bist, auch noch eine höhere Wahrscheinlichkeit von Gehaltserhöhung, weil du stehst vielleicht am Anfang, ne, deiner beruflichen Karriere, und da folgen dann im Laufe noch ein paar Schritte, sodass sich auch dort in dem Fall dein Einkommen, ne, sozusagen erhöht. Und das erhöht somit ja auch deinen finanziellen Spielraum, so während der gesamten Finanzierungszeit. Das kann soweit schon mal ganz gut sein. Und wenn du eben höheres Einkommen hast, kannst du ja dann auch eher zusätzliche Beträge beiseite legen. Weil wenn du es vorher ja schon gewuppt hast, dann hast du es ja vielleicht mit 500 Euro mehr, entspannt es dich dann ja vielleicht auch. So. Und das, genau dieses Geld könnte ja dann für Sondertilgung oder Investitionen genutzt werden. Und was auch ein Punkt ist, wenn du jung bist, je länger deine Finanzierungszeit ist, umso geringer ist im Zweifel auch deine Rate. Das kann man sich ja ausrechnen. Je kürzer ich finanzieren muss, umso höher ist meine Rate. Je länger ich finanziere, umso geringer ist meine Rate. Schauen wir da mal auf das höhere Alter. Da ist es im Zweifel dann so, da hast du natürlich eine höhere Verdienst oder eine kürzere Verdienstzeit noch. Also angenommen, du investierst noch in eine Immobilie mit 45 oder 50, ja, dann kann es im Zweifel sein, dass du halt in 17 Jahren in Rente gehst. Und wenn du natürlich deine Rate noch mit ins Rentenalter trägst, dann kann das schon eine Belastung sein. Oder auch wenn man sonst so sagt, nach den ersten 20 Jahren kommen natürlich auch die ersten Renovierungen und du musst Folge finanzieren, sollte man sich das gut mit einkalkulieren und überlegen, kann ich mir das in der Rente leisten? Es gibt Rentner oder Rentnerinnen, die sich das leisten können, bei vielen ist das aber nicht so. Und deswegen sollte das schon eine Erwägung sein, die man für sich hat. Aber schauen wir mal auf einen anderen Aspekt, das ist das Thema Lebenssituation allgemein, nenne ich das mal. Das ist so ein Kriterium. Was meine ich damit? Wo bin ich beschäftigt? Ist es da zum einen? Bin ich selbstständig? Ja. Bin ich verbeamtet sozusagen? Bin da für mich relativ sicher oder bin ich auch angestellt? Also wie sicher ist mein Einkommen? So. Und dann das Thema auch Familienplanung. Also zum einen bei den Jüngeren, wenn die finanzieren, ist die schon abgeschlossen? Wahrscheinlich eher nicht, sondern da kommen halt noch die kleinen Würmer. Und da muss man sagen, das hat natürlich schon Auswirkungen aufs Familieneinkommen, ne? Da verändert sich die Haushaltsrechnung der Family, ja, da gibt's stärkere Verschiebungen. Wir wissen ja alle, Thema Elternzeit, ne, Erziehungszeit, höhere Kosten. Das wiederum ist, wenn du älter finanzierst, abgeschlossen, ja. Dann kannst du viel besser natürlich mit dem Betrag kalkulieren. Das spricht dann wieder dafür. Und dann hast du aber manchmal auch so Risiken wie Krankheit oder Pflege. Das kann dir natürlich in jedem Alter begegnen. So, das ist so ein bisschen schwierig vorherzusehen, würde ich sagen. Ein nächster Aspekt wäre aber auch das Thema die psychologische Situation. Das habe ich schon so gesagt, weil hier heißt es immer, womit fühle ich mich wohl? Ne? Weil es gibt viele Personen, die einfach sich mit Schulden oder gerade mit hohen Schulden nicht sehr wohl fühlen. Das ist natürlich persönlich immer sehr individuell. Da gibt's auch eine starke Prägung sozusagen von zu Hause. Also wir nehmen da schon öfter mal so Überzeugungen mit, ja, weil gerade wenn die Eltern so ganz streng ihre Immobilienfinanzierung runterfinanziert haben, hört man sowas auch ganz häufig noch von zu Hause. Und deswegen muss man auch dafür sich entscheiden, denke ich das wirklich oder mache ich das nur, weil mir das so beigebracht wurde? Und für andere fühlt es sich dann dagegen wesentlich stärker an. So, wenn ich auf meine Person gucke, ich fand das total gut, parallel noch einen Vermögensaufbau an der Börse für mich persönlich zu machen. Also mir hat das eher einen Grad der Stärke verliehen, ja, mir noch ein nebenbei ein Depot zu gestalten und irgendwie dort noch wirklich so einen Puffer aufzustellen. Deswegen auch hier persönlich ein bisschen gucken für sich und das ein bisschen abwägen. Und dann sind wir vielleicht noch so beim letzten Aspekt. Wir haben das ab und zu immer mal gesagt, der Grund der Schulden, ne? Warum habe ich diese Finanzierung aufgenommen? Also hier kommen wir zu dem Thema gute Schulden, schlechte Schulden, wovon wir oft so sprechen. Gute Schulden sind ja diese Art von Schulden, die auch als Investitionen in die Zukunft angesehen werden können. Und dazu zählen eben sowas wie eine Immobilienfinanzierung, weil du ja auch einen Wert schaffst. Das ist ja danach nicht weg. Und du hoffst ja sowieso noch auf eine Wertsteigerung. Aber dazu zählt auch eine Finanzierung zum Beispiel in eine Weiterbildung, in eine gute Qualifikation, die ja dann wahrscheinlich zu einem potenziell höheren Einkommen und auch vielleicht zu einer besseren Karrierechance führt, ja. Und das sind alles so Schulden, da, ja, das führt zu einem Wert, ne, und dieser kann im Wert steigen. Und der andere Aspekt dagegen aber, das sind in dem Fall, wie wir es so schön nennen, die schlechten Schulden, sind vor allem die gesamten Konsumschulden, zeichnen sich im Gegensatz zu den guten Schulden auch immer eher von höheren Zinssätzen ab. Also bei schlechten Schulden hast du eher immer einen höheren Zinssatz als bei guten Schulden, das muss man so sagen. Und also ein Wafelkredit ist halt günstiger, als wenn ich jetzt irgendwo einen Ratenkredit mache für das neue Sofa und den neuen Fernseher. So. Und hier heißt es wirklich immer eher als erstes abbezahlen. Ja, schlechte Schulden sollte man für sich immer so ein bisschen loswerden. Auch Kreditkartenschulden sollten nicht vor einem hergeschoben werden, sondern hier heißt es wirklich erst einmal abzahlen, diese Art von Schulden beenden und dann schauen, ne, was kann ich dann mit dem Geld machen? Weil das wäre sonst irgendwie ja kontraproduktiv, wenn du 8-9% Zinsen zahlst und am Kapitalmarkt nur 6% einnimmst. Das macht für dich, glaube ich, gar keinen Sinn. Und dann wird es auch unübersichtlich. Von da auch hier mal so ein bisschen unterscheiden. Und mir fällt noch ein Aspekt ein. Ich weiß, das sind jetzt viele, aber das ist so ein bisschen das Zinsumfeld. Ja, da sollte man für sich auch mal so ein bisschen hingucken. Weil je niedriger die Zinsen sind, umso eher kann ich parallel investieren. Je höher die Zinsen sind, ist es vielleicht schon so ein bisschen schwieriger. Und das sollte auch jede für sich einmal beurteilen.
Okay, also all diese Aspekte jetzt einmal zusammengenommen, gehen wir davon aus, ich bin mir darüber im Klaren, ich habe für mich auch schon irgendwo vielleicht eine Balance gefunden und weiß irgendwie, was ich priorisieren möchte oder auch nicht. Wie kann ich dann mit all diesen Aspekten letztendlich doch zu einer Entscheidung kommen? Vielleicht auch aus deiner persönlichen Erfahrung. Wir wollen jetzt mal auch hier mehr auf die guten Schulden eingehen. Was sind deine Tipps?
Also als allererstes ist das Thema, die Finanzierungsraten nicht zu hoch festlegen, ja, weil es braucht immer noch Spielraum für persönliche Verwirklichung, weil die ersten 1-2 Jahre kriegt man das, sage ich jetzt mal, mit einer engen Hose für sich noch gewuppt, aber irgendwann entsteht so ein Frustrationspunkt, ja, das stresst die Family und das stresst einen auch selbst. Also hier eher die Finanzierungsraten wirklich nicht zu ambitioniert setzen. So, dann lieber, wenn Kapital überbleibt, dieses aufbauen und dann vielleicht für eine Sondertilgung oder wie auch immer benutzen.
Gibt es dafür eine Art Faustregelorientierung, wie hoch so eine monatliche Rate vom Haushaltsbudget ausmachen darf?
Also mehr als 50% sollten es nicht sein, weil das ist na so. Und auch dann ist so ein bisschen entscheidend, ist man jetzt Alleinverdiener für diese Finanzierung oder sind da auch noch zwei Verdiener? Auch da immer mal schauen, welche Ausfallwahrscheinlichkeiten kann es geben? Weil die größte Angst immer beim Thema Finanzierung ist ja auch, dass die Menschen haben dann Angst vor Arbeitslosigkeit und dann können sie sich das nicht mehr leisten. Ja, so. Und deswegen kalkuliert das gerade auch vielleicht, wenn ihr das zu zweit macht, immer gern so, dass Worst Case vielleicht auch einer alleine das irgendwie noch tragen kann oder auch wenn ein Großteil des Einkommens wegfallen würde, weil vielleicht irgendwie eine Person auf Teilzeit geht oder wie auch immer. So, deswegen einen ganz festen Betrag ist es nicht, aber ich würde sagen, mehr als 50% sollten es nicht sein.
Okay, und noch eine Anschlussfrage zu dem, was du gerade gesagt hast. Kann für meine Sondertilgung das Kapital auch im Depot angespart werden?
Wenn du jährlich Sondertilgen möchtest, nein, dann gehört dieses Geld nicht ins Depot. Wir hatten vorhin ja das Beispiel mit den 10 Jahren, aber da haben wir ja auch eher gesagt, ne, wenn eine Finanzierung zu Ende ist, bevor es eine Folgefinanzierung gibt, kann man dann einen Teil des Geldes ablösen, sozusagen. Wenn du deine jährliche Sondertilgung gibst, zum Beispiel angenommen, du kriegst die im Dezember und im Mai oder im Juni könntest du dann Sondertilgen. Dieses Geld für dieses halbe Jahr gehört nicht ins Depot. Das ist viel zu kurzfristig. Das gehört auf ein Tagesgeldkonto. Nimm da lieber noch vielleicht 3% Zinsen mit in der Zeit für dieses Geld und dann mach die Sondertilgung.
Okay, dann zurück zur Ursprungsfrage, wie ich unter all diesen Aspekten die Entscheidung treffen kann. Wir hatten jetzt einmal Finanzierungsrate nicht so hoch, weil wir Spielraum brauchen.
Richtig.
Zweiter Punkt.
Der nächste Punkt ist ganz wichtig, es sollte auf jeden Fall ein Notgroschen existieren, weil das bringt dir ja Stressfreiheit und lass in der Zeit irgendwas sein, kannst du oder musst du das nicht gleich wieder folgefinanzieren mit einem teuren Kreditzins, ja? Also da brauchst du diesen Notgroschen, der ist extrem wichtig und solange der auch nicht da ist, geht auch nichts in die Sondertilgung, ja? Sondern den kannst du dann überproportional aufbauen und dann ein bisschen abschmelzen, wenn du Sondertilgen möchtest, aber ganz wichtig ist hier Notgroschen aufbauen.
Okay, für uns als Reminder, 3-6 Monate sollte der meine Fixkosten tragen können. Ändert sich diese Faustregel, wenn ich Immobilienbesitzerin bin?
Nee, den kannst du ganz gut für dich auch weiter behalten. Ich würde vielleicht eher bisschen vielleicht mich dazwischen einpendeln bei 4 bis 5, ne, wäre es schon, glaube ich, ein bisschen entspannter. Bloß auch das ist so ein Sicherheitsgefühl. So, aber das heißt jetzt nicht, nur weil du Immobilienbesitzerin bist, musst du jetzt irgendwie 6 plus 3 Monatsgehälter haben, also 9, das brauchst du nicht.
Okay.
Dann aber nochmal wieder zurück auf das Thema Tipps. Ich finde, ein Tipp, und den finde ich wirklich sehr wichtig, wo sehr selten drüber gesprochen wird, ist auch immer noch, hol dir immer mehrere Angebote ein und schau, dass du auch unabhängig beraten wirst, gerade für das Thema Kredit oder also Großfinanzierung, gerade zum Beispiel für das Thema Immobilien. Weil was hier auch, finde ich, was es gut zu wissen gilt, ist, dass viele Banken unterscheiden hinsichtlich, einmal haben sie ihren Kreditberater, der berät dich beim Thema Kredit, und dann gibt es den Berater für das Thema Wertpapierinvestitionen. Im Zweifel sprechen die aber nicht miteinander, ja. Und gut ist, dass wenn du dich dann für dich entscheidest, sagst du möchtest finanzieren, aber auch am Kapitalmarkt profitieren, dann und machst es nicht für dich alleine, dann brauchst es genau das, nämlich dass so die Raten kalkuliert sind, weil deswegen im Zweifel entscheidet der Kreditmanager auf eine höhere Rate, so, und dir bleibt gar kein Spielraum, um am Kapitalmarkt investiert zu sein. So, deswegen auch hier, wenn ihr in der Beratung seid, schaut, dass ihr von beiden Seiten her beraten werdet, wenn das für euch interessant ist. So, und dann wäre es halt immer noch der Check von beiden Optionen, ne, dass man so sagt, was möchte ich? Ne, möchte ich nur das eine? Möchte ich vielleicht meine Kredite nur abzahlen, also so schnell wie möglich da raus? Oder möchte ich eben die andere Option auch nutzen? Hier heißt es schon, vielleicht noch einen kleinen Rechenaufwand betreiben. Einmal sich diesen prozentualen Gewinn für sich ausrechnen. Also hier heißt es so, Aufwand und Ertrag so ein bisschen gegenzuspielen. Hier muss nicht um jeden Cent kalkuliert werden. Aber schon, damit ihr wisst, was kommt dann am Ende dabei raus? Mit was kalkuliere ich? Und dann kann man natürlich auch schauen, wie ertragreich war zum Beispiel mein Depot, ne, oder auch mein Fondssparplan, weil ich ja vielleicht für mich auch eine Grundrendite angenommen habe.
Okay, dann kommen wir jetzt abschließend schon fast nochmal so ein bisschen zum Praxischeck. Deinen persönlichen Erfahrungswert hast du schon geteilt. Du hast dich für die parallele Variante entschieden. Gibt es aber vielleicht auch Erfahrungen, die du aus unserer Community kennst?
Ja, und zwar, also viele zum Beispiel bauen schon Wissen im Laufe der Zeit auf und so, dass sie auch während der Zeit parallel investieren können. Was aber rauskommt, dass das eben nicht zum Zeitpunkt eines Finanzierungsabschlusses war, sondern erst danach, weil man sich dann doch vielleicht noch mit anderen Geldthemen beschäftigt hat sozusagen, und dann gibt's mal auf einmal Gespräche mit anderen oder man folgt dann auf einmal in einem Account, ne, so wie bei uns, das hören wir ganz oft aus der Community. Und dadurch sind sie erst auf das Thema, ja, Investitionen in Wertpapiere gekommen. Also das sieht man schon auch. Und wenn es dann knapp kalkuliert war, ist es dann natürlich schade. Dann kannst du das erstmal vielleicht nicht gleich korrigieren. Und auch, was ich eben schon mal sagte, gerade beim Thema Immobilienfinanzierung tritt mit der Zeit zum Gewöhnungseffekt auf. Den braucht es eben auch, um damit für sich so gut aufgestellt zu sein. So, das finde ich ist auch ganz wichtig. Aber was bei uns eher häufig kommt, ist das Thema, wie regelt man das in einer Partnerschaft mit unterschiedlichen Eigenkapitalquoten, ja? So gerade beim Abschluss und wenn man dann unterschiedliche Verdienste hat, das ist eher etwas, wo ganz viele, ich will nicht sagen, sich schwer tun, aber viele Fragezeichen haben.
Okay, wie man also diese Problematik oder sagen wir mal eher Fragestellung lösen kann, darüber können wir dann nochmal in einer separaten Podcast-Folge sprechen. Ich weiß, dass ich mit Saskia Schlemmer, der Anwältin, auch schon mal ein bisschen das Thema angerissen habe in einer unserer Podcast-Folgen, aber so ganz ausführlich haben wir das noch nicht gemacht, also das kommt auf unsere To-Do-Liste. Gehen wir jetzt also nochmal zu uns, unserem Sicherheitsbedürfnis. Du hast es am Anfang schon erwähnt, viele fühlen sich nicht so wohl mit dem Wissen, so viele Schulden zu haben. Wie sieht es da im Vergleich zu anderen Nationen aus? Sind nur wir Deutschen so vorsichtig bei Krediten?
Ja, wir sind vorsichtiger als andere, das kann man soweit sagen. Also unsere Verschuldungsrate ist geringer als in anderen Ländern. Also da sind wir vielleicht schon eher so ein bisschen risikoscheu in Bezug auf Investitionen. Viele Sorgen der Personen sind ja hier, wir haben ein, zwei auch schon genannt, ne? Einmal das Thema Arbeitslosigkeit ist wirklich ein Hauptgrund, was auch ein Hauptgrund einer Verschuldung nachher ist. Das muss man das schon dazu sagen, das ist ja nicht unbegründet, diese Sorge. Dann eben das Thema Angst vor hohen Belastungen, ne? Das schränkt eben wirklich die finanzielle Freiheit von Familien oder einen selbst wirklich ein. Damit können auch viele nicht so gut umgehen. Sie haben auch oft Bedenken bezüglich anderer Zusatzkosten beim Erwerb. Da fehlt dir manchmal so die Transparenz. So, dann kommt hier noch was dazu und da noch was dazu. Dann ist es so ungefähr so eine never-ending Story, wie viele so ein bisschen sagen. Auch wirklich eine gute Finanzierung zu finden und nicht zu teuer zu finanzieren, ist oft ein starker Beweggrund, deswegen nicht investiert wird. Doch was dagegen eher zu sehen ist, ist, dass die jüngere Generation, gerade hier in Deutschland, viel mehr eher Konsum auf Pump kauft. Das ist jetzt schon, ne, das ist schon eine Entwicklung, die sich stark verändert. Was jetzt aber auch nicht gerade nur positiv zu sehen ist, hatten wir ja vorhin das Thema schlechte Schulden. Also hier ist schon das Thema Kapitalwertaufbau, ne, für sich. Das wird ja dort total vernachlässigt. Ja, da dürfte ein paar von der jüngeren Generation noch ein bisschen mehr ran, sagen wir es mal so.
Ja, dann zuletzt vielleicht noch ein anderes Thema. Investieren auf Pump gilt bei Aktien, ETFs und Co. als Gefahr. Bei Immobilien hingegen ist es ja total normal oder sogar positiv konnotiert. Wie siehst du das?
Ja, also zum Teil liegt es natürlich an dem Thema Wissen. Und viele wissen ja auch gar nicht, dass ich natürlich auch Wertpapiere oder auch ETFs auf Pump kaufen kann. Ne? Dann gibt es da so einen sogenannten Wertpapierkredit. Und mit dem kannst du dir dann entsprechende Wertpapiere kaufen. Dafür zahlst du dann natürlich auch Geld, ähnlich wie so ein Dispo-Kredit, so kann man sich den vorstellen. Also durch jeden Kauf wird der in Anspruch genommen, durch jeden Verkauf wird der sozusagen ausgeglichen, den du durchführst. So, das ist etwas, was nicht zwingend so gängig ist. Aber fangen wir sonst nochmal so ein bisschen an. Du hast ja normalerweise für beide Formen, ne, brauchst du eben erst einmal Eigenkapital. Einmal, ob du in Wertpapiere investieren möchtest, machst du das aus deinem Eigenkapital. Und eben auch, wenn du in eine Immobilienfinanzierung gehst, du brauchst immer dein eigenes Geld. Und bei einer Immobilienfinanzierung finanzierst du den Rest, den du nicht über Eigenkapital bestreiten kannst. Du vermietest du sogar, dann kannst du natürlich sogar zu 100%, ne, deinen Kredit, das haben wir noch gar nicht so weit bisher gesagt, ne, über die Mieteinnahmen gegenfinanzieren. Also das nennt man ja oft diesen sogenannten Eigenkapitalhebel, ne, wovon dann gesprochen wird. Den kannst du natürlich mit einer gut vermieteten Immobilie erreichen. Und so musst du eben nicht so einen hohen Teil an Eigenkapital für dich aufbringen. So, und wie gesagt, das kannst du auch beim Wertpapierkredit machen. Was hier ein großer Unterschied ist, ist, beim Immobilienkredit zahlst du eine monatliche Rate. Das zahlst du beim Wertpapierkredit nicht. Du zahlst keine monatliche Rate, sondern es wären einfach quartalsweise Zinsen fällig, wie beim Dispo-Kredit auch. Und dann zahlst du für die Inanspruchnahme deines Wertpapierkredites. Und du kannst dir also für beide Finanzierungen fremdes Geld leihen. Wichtig ist dabei, damit man mal so ein bisschen schaut, deine Rendite sollte schon höher sein als dein Zins. Ja, auch gerade wenn du dir Wertpapiere über Pump kaufen solltest. So, ich komme gleich nochmal darauf, für wen es geeignet ist und für wen dann vielleicht nicht. Weil wenn wir aktuell schauen, ein Wertpapierkredit kostet locker zwischen 6 und 8%. Das musst du auch als Rendite erwirtschaften. Und erwirtschaftest du 5,5 oder 6% und hast einen Wertpapierkredit für 8%, macht das ja nicht gerade Sinn. Na, dann ist ja, also da bleibt ja nichts Positives am Ende bei rüber. Und auch beim Ratenkredit, ne, du könntest das natürlich auch sagen, machst das über einen Ratenkredit, der ist ja in dem Fall noch teurer, der liegt ja auch zwischen 7,5 und 8%. Du musst es also schaffen, dass dein Wertpapierinvestment mehr als diese, nehmen wir jetzt mal 8% der Wirtschaft ist. Und hinzu kommt auch, dass du erst einmal, bevor du einen Wertpapierkredit bekommst, das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, erstmal ein Grunddepot benötigst mit Werten drin, weil diese Werte, die du dann drin hast, in deinem Depot werden beliehen. So ähnlich wie eine Immobilie auch beliehen wird. Es gibt dann einen Beleihungswert. Und das heißt, die Wertpapiere werden mit bestimmten Quoten beliehen. Aktien oft zu 50% nur, so Anleihen zum Teil oder auch Fonds, vielleicht sogar mit 80% so. Das heißt aber, du brauchst erstmal schon einen Kapitalstock in deinem Depot, damit du einen Kredit bekommst. Also musst du erstmal einen Depotwert haben. Und dann ist es, finde ich, nicht so eine ganz einfache Finanzierung, weil du keine gesicherte Rendite hast. Also du hast Marktschwankungen, ne? Es kann zum Einbruch führen. Und genau das ist nochmal ganz wichtig auch zu sehen. Angenommen, es gibt jetzt gerade eine Börsenkrise und die Wertpapiere fallen ganz stark in ihrer Beleihung, weil der Kurswert sich reduziert, dann wird jede Bank auch sagen, sobald du unter deinen Beleihungswert rutschst, du musst das ausgleichen. Das heißt, du musst mit Verlust verkaufen. Da führt kein Weg dran vorbei, wenn du nicht irgendwo anders Barkapital hast. Das heißt, du musst mit Verlust verkaufen und kannst nicht selbst bestimmen, wann du da rausgehst. Das ist also wirklich schon ein wesentlich höheres Risiko. Und deswegen ist so ein Thema Pump, Wertpapiere, das ist, glaube ich, nicht für jede Person geeignet. Du brauchst wirklich einen hohen Kapitalstock vorher schon. Du musst dich täglich vielleicht schon damit beschäftigen. Du solltest schon wissen, wie deine Werte soweit sind. Du solltest auf jeden Fall eine sehr gute Rendite erwirtschaften. Und da hast du ein wirklich höheres Risiko als bei einer Immobilienfinanzierung, weil du ja dort den Gegenwert der Immobilie hast, die ja nicht so stark schwankt wie Wertpapiere. Na? Und deswegen werden Immobilienfinanzierungen immer gern schon als Vermögensaufbau genommen, so weil du hier ein sehr wertstabiles Asset gekauft hast, so, und da ist es sehr normal. Bei Wertpapierkredit ist auch noch ein Punkt, den man für sich berücksichtigen muss, dass es ja immer Leitzinsänderungen gibt. Und die Wertpapierkreditzinsen sind keine Festzinsen wie bei einer Immobilienfinanzierung, sondern die sind auch immer an den Leitzins angepasst. Und gerade wenn es vielleicht eine Leitzinserhöhung gibt, dann werden ja deine Wertpapierkreditzinsen noch mal teurer. Ne? Bei einer Reduzierung kann sich das natürlich auch günstiger für dich auswirken. Und deswegen ist das, glaube ich, ein Konstrukt, wo ich sage, ist eine Option für sehr erfahrene Anlegerinnen, ja, die schon ein bisschen was haben. Für die private Altersvorsorge, das finde ich ist nochmal ganz wichtig, ist ein Pumpkauf von Wertpapieren ungeeignet. Ja, das macht man bitte aus seinem Eigenkapital und baut sich damit den Kapitalstock auf, um auch wirklich Schwankungen und Krisen auszuhalten. Und höchstens so hast du vielleicht wirklich schon ein großes Portfolio aufgebaut und bist schon eine gute Börsianerin und hast dich dort so ein bisschen eingegruft. Kann das mal ein Versuch wert sein, aber aktuell ist das, glaube ich, bei den Konditionen für so einen Wertpapierkredit schon herausfordernd, ja, das zu schlagen. Von da ist es etwas, wo ich sage, ist nicht wirklich nicht für jede geeignet, aber man sollte es wissen, dass es das gibt, finde ich. Das macht einen ja nicht dümmer. Und bist du sehr erfahren, hast ein großes Portfolio und möchtest einige Sachen damit mal finanzieren, kann es ein Versuch sein.
Okay, aber ich habe mir auf jeden Fall gemerkt, Aktien auf Pump für die Altersvorsorge.
Auf gar keinen Fall. Das
Gut, dann haben wir hier eigentlich auch ein sehr kräftiges Abschlusswort. Es sei denn, du möchtest noch zum Ende einen Tipp oder ein persönliches Learning mit unserer Community teilen.
Also, manchmal hört sich das ja alles sehr, sehr schwierig an. Was muss ich da so ne, alles vergleichen? Wichtig ist hier. Also, ich finde, der wichtigste Tipp ist, möchtest du eine Immobilienbesitzerin sein, dann beschäftige dich damit und mach dir die Finanzierung möglich. Ja, möglich heißt nicht, auf Krampf da durchzuziehen, sondern es soll wirklich für dich möglich sein und auch die nächsten 20 Jahre solltest du gut leben können. Und parallel kannst du trotzdem vielleicht, es müssen ja nicht immer gleich die großen Summen sein, mit kleinen Summen an die Börse gehen und auch dort das Erfahrungskonto befüllen, weil ich das wirklich sehr wichtig finde. Und so hast du verschiedene Assetklassen für dich abgebildet.
Super, vielen, vielen Dank, Svetlana, und bis zum nächsten Mal auf jeden Fall.
Sehr gerne, Alicia. Bis dann, tschüss.